Hebräer 3, Vers 6, da heißt es, sein Haus sind wir. Sein Haus sind wir? Das ist eine interessante Frage, die Kinder vielleicht mehr interessiert als Erwachsene. Die Frage, wo wohnt Gott? Gut, kann man sagen, einmal oben im Himmel, aber wo wohnt er auf der Erde? Hat er so ein Haus wie hier? Dann bekäme er ja nur einmal in der Woche Besuch. Im katholischen Bereich ging es ihm besser, da würde er täglich besucht. Aber jemand sagte, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Das fand ich eine sehr gute Definition. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Und Jesus sagte mal, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem will ich hineingehen. Das finde ich immer hervorragend, dass Gott so viele Möglichkeiten hat, zu Menschen zu reden und zu sagen, ich stehe vor deiner Tür. Manchmal kann das durch eine Predigt geschehen, manchmal durch irgendeinen Unglücksfall, manchmal durch die Schönheit der Natur. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und dort, wo die Tür aufgeht und jemand sagt, Christus wohne durch den Glauben in meinem Herzen, da wird jemand Christ. Da wird sein Leben zu einer Wohnung Gottes. Und das ist der Sinn des Christseins. Nicht, dass ich Nächstenliebe üben, das ist auch wichtig, sondern dass Christus in mir lebt und auch in Ihnen. Das macht einen Menschen zu einem Christen. Also nicht über Nächstenliebe definiert, sondern über eine Beziehung zu einer Person. Ja, dann gibt es ein doppeltes Wohnrecht. Wir wissen nicht, wie lange jeder von uns noch zu leben hat. Irgendwann werden wir hinübergehen. Wenn Gott heute bei mir wohnen kann, Christus in meinem Herzen wohnt, dann werde ich einmal bei ihm wohnen. Und das ist eine hervorragende Aussicht, dann kann ich sagen, das Schönste kommt noch. Die Bibel versteht die Gemeinde, wobei das für mich nie eine Frage der Konfession ist. Gemeinde soll immer nur der Christuszugehörigkeit, und das ist sehr verschieden. Die Bibel versteht die Gemeinde als einen Tempel Gottes. Sein Haus sind wir. Und jetzt wechsle ich einfach das Bild für jeden Einzelnen. Er möchte sich einmal als Baustein verstehen. Wenn Sie hier die Wände betrachten, sehen Sie nur weiße Flächen. Aber wenn Sie hier oben über die Decke gehen würden, in den Dachstuhl, sehen Sie all die unverputzten Ziegelsteine, die für den Bau dort oben verwendet wurden. Das heißt, eine Gemeinde wird aus lauter einzelnen Christen gebaut. Und jeder Christ ist ein Baustein in der Hand Gottes. Der Baumeister ist Gott und er hat einen Plan für jeden. Und der Plan ist ganz verschieden. Stellen Sie sich vor, hier unten so ein Backstein im Fundamentbereich, was der alles zu tragen hat, gerade wenn er unter dem Turm sitzt, eine Riesenlast. Oder einen, der ganz oben unter den Dachsparren sitzt, der hat überhaupt nichts mehr zu tragen, gehört aber auch dazu. Verbunden werden sie durch den Mörtel. Und ich denke, was Christen verbindet, ist ein Beziehungsgeflecht, was sich aufbauen kann in der Führung Gottes. Ich bin ja noch nicht ganz so lange hier, wie die Kirche steht. Aber früher war das hier ein Feuchtgebiet, ist es auch teilweise heute noch. Jahrelang stand in dem Turm unserer Kirche immer mindestens einen halben Meter Wasser drin, auch später noch. Und deshalb musste die Kirche ein ganz aufwendiges Fundament bekommen, habe ich zumindest gelesen, damit sie nicht irgendwie in Schrecklage kommt in diesem Feuchtgebiet. Ja, ist nicht schlecht, einfach zu wissen, es geht um das Fundament im Leben. Wir sprachen gerade mit Konfirmanden über die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und da hat ein Vorgänger von Ihnen schon mal so eine Umfrage gemacht, hatten Leute gefragt, was denn nun der Sinn ist, hatten 24 Antworten zusammengetragen, 24 verschiedene Antworten, ja, manche auch mehrfach. Interessant, eine völlig verschiedene Sinngebung, das heißt, jeder Mensch versucht so sein Fundament selbst zu legen. Und das kann ganz verschieden sein. Aber in der Bibel steht, 1. Korinther 3, 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus, Jesus. Das heißt, Gott möchte dieses Lebensfundament Jesus im Leben von jedem einzelnen Menschen legen, soweit das immer möglich ist, auch bei einer Gemeinde. Ja, insofern gehört zu einem Christsein nicht nur dieser Christusbezug, sondern auch der Gemeindebezug, sich als Baustein zu verstehen und in einer Gemeinde Mitglied zu sein, wenn Sie das Wort jetzt mal mit Bindestrich schreiben, einfach mit eingegliedert zu sein. Früher sagte man oft, Christsein ist Privatsache Und als Pfarrer hört man natürlich viele Entschuldigungen, wo Leute sich entschuldigen, wissen Sie, ich komme ja nicht so, aber man kann ja auch zu Hause beten und das ist unbestritten, man kann überall beten, sogar beim Autofahren, wenn man muss, eventuell sogar auf der Toilette, weil man da alleine ist, wenn man sonst keinen Ort findet. Aber Christsein hat einen Gemeindebezug und ist keine Privatsache. In der Öffentlichkeit redet man nicht darüber. Als der erste Mann auf dem Mond landete, dauerte es eine Zeit lang, bis er aus seiner Kapsel rauskam. Und die Deutschen wussten nicht, warum. Die Amerikaner wussten, warum der noch nicht draußen war. Der las nämlich den Schöpfungsbericht aus der Bibel vor. Im Anfang, ja, schuf Gott Himmel und Erde. Im Deutschen wurde der Ton ausgeblendet. Solche Dinge über Gott sind nicht für die Medien. Das überlässt man den auswärtigen Fußballspielern. Wenn die ein Tor geschossen haben, ja dann mal so ihr Leibchen hochzureißen und da steht dann Thank you Jesus oder sowas drauf, danke Jesus. Ja, Glaube ist keine Privatsache, sondern Gott beauftragt uns, das öffentlich zu machen und das ist sicher auch gut, wenn das geschieht. Heute verstehen manche Leute unter Religionsfreiheit eine interessante Definition. Früher verstand man darunter, dass jeder frei ist, das zu glauben, was er möchte. Heute verstehen manche darunter, dass man, so wie es rauchfreie Räume gibt, man auch religionsfreie Räume schafft, wo alles heraussortiert wird, was irgendwie nach Religion klingen könnte. Vielleicht denkt mancher jetzt an irgendwelche Beispiele. Das finde ich interessant, aber Gott ist trotzdem überall, auch wenn man versucht, einen Raum religionsfrei zu halten oder zu gestalten. Gemeinde braucht Räume. Wie gesagt, früher war es der Schulraum in der Eichendorff-Schule oder im katholischen Pfarrheim in Hausen. Später dann dieser Kirchbau hier, wobei der Pfarrer Schilling und sein Kirchenvorstand ja schon Weitblick entwickelt haben, dass sie eine Ahnung hatten, dass diese zwei damals getrennten Orte einmal zusammenwachsen würden. Da war in der Kommunalpolitik noch keine Rede davon. Aber er hat dann diese Kirche hier in die Mitte gebaut, das heißt mit dem Kirchenvorstand zusammen. Er ist sehr zum Kummer der Obertshäuser, die nämlich schon Geld gesammelt hatten für einen Platz neben der Eichendorff-Schule. Und das war ja ganz lustig, dass wir vor ein paar Jahren entdeckten, dass uns da noch ein paar Quadratmeter im Bürgersteig gehörten, die wir dann tauschten gegen falsch vermessene Quadratmeter hier in diesem Pfarrhausgrundstück. Ja, aber ich denke, es war die richtige Entscheidung, es hierher zu bauen, so in den Mittelpunkt des Ortes, wo die Leute von beiden Seiten kommen konnten. Heute ist Erntedankfest, wir haben gerade das schöne Anspiel gesehen, aber ich denke, dass auch eine Gemeinde ein Stück Erntedank feiern kann, jetzt nicht nur über irgendwelche Dinge, die in der Natur wachsen, sondern es gibt ja auch eine geistliche Ernte, dass man zum Beispiel Gebetserhörungen erntet. Und ich denke, dass vieles, was wir heute haben, nicht nur Ergebnis von Geldsammelaktionen sind und fleißigen Bauleuten, sondern auch eine Ernte von Gebetserhörung ist, dass diese Pioniere eben nicht nur gebaut und gesammelt, sondern auch gebetet haben und ich denke auch davor und danach weiter gebetet wurde. Ja, später kam ein Gemeindehaus dazu, wie wir hörten, 1977. Seit der Zeit eben parallel Kinder und Erwachsene können sich hier treffen. Und interessant, auch hier, diese Kirche wurde ein bisschen verändert. Wer sie damals kannte, da gab es unter der Empore eine ganz breite Mittelsäule, weil da eine Schiebewand eigentlich sonntags immer zu war. Es war der einzige Gemeinderaum dort unter der Empore. Dann haben wir später die Empore geschrägt, damit auch die Leute, die hinten sitzen, noch etwas sehen. Haben vorne die Holzbrüstung nach unten gesenkt, damit man da durchgucken konnte. Haben hier einen Übergang ins Gemeindehaus gebaut, mehr Licht hineingetan. Lautsprecher, alles Fragen der Kommunikation und der Gottesdienst wurde immer mehr zu einer zentralen Veranstaltung und zum Zentrum der Gemeinde. Ja, was sich hier in so einer Kirche abspielt, weiß man natürlich nicht. Das ist ja das Erstaunliche, dass dort, wo ein Pfarrer predigt oder ein Lied gesungen wird oder jemand auch nur da sitzt, Gott mit dem einen oder dem anderen spricht, ihm irgendetwas klar macht, was für ihn wichtig ist. Und insofern denke ich, dass mancher hier sein Leben Jesus geöffnet hat. Ein anderer hat vielleicht irgendwo sich ermutigt gefühlt. Ein anderer hat sich vielleicht auch gestört an irgendetwas oder blieb gleichgültig. Hier wurden sicher manche Entscheidungen getroffen, die teilweise sicher auch wieder gebrochen wurden. Es ist interessant, wenn dieses Gebäude erzählen könnte, was die Menschen, die hier waren, in ihrem Leben weiter erlebt haben. Ich glaube, wir könnten ganz, ganz lange Zeit interessiert zuhören. Tagsüber fällt hier Licht hinein, falls Abendveranstaltungen sind, fällt das Licht heraus. Das ist sicher ein gutes Bild für Gemeinde, dass ihr Licht braucht, das in sie hineinfällt und dass ihr selber wieder ein Licht ist, das auch Licht nach draußen abgibt. In einer wachsenden Gemeinde braucht man Kontakte, sonst ist man ziemlich alleine. Deshalb ist es hier immer gut, 2, 3 Christen persönlich zu kennen, sich vielleicht mit ihnen zu treffen oder einen Gesprächskreis zu besuchen. Wir haben auch Ende der 70er Jahre drüben nach dem Gottesdienst immer ein Kaffeetrinken angeboten, wo man ins Gespräch kommen konnte, also nicht gleich wieder weggehen musste. Hatten eine lange Diskussion im Kirchenvorstand, ob man denn zu Beginn des Gottesdienstes in der Bank sitzt und sich still auf die Gegenwart Gottes konzentriert oder auch mit seinem Nachbarn reden sollte als Zeichen, ich kenne ihn, wie geht's dir eigentlich, wie sieht's aus? Das ist ja eine wichtige Frage, gerade für Ältere, die vielleicht mehr für Stille sind, Jüngere, die mehr für Austausch sind. Ein Gottesdienst kann leicht zu einem Omnibus-Erlebnis werden. Sie kennen Omnibusse, sind schon oft gefahren, da steigt man ein, alle Leute sitzen nebeneinander, gucken in dieselbe Richtung und wenn man eine Zeit lang drin war, steigt man wieder aus und hatte mit niemand Gemeinschaft. So kann ein Gottesdienst sein wie ein Omnibusfahrt, einfach gleichgeschaltet, ein bisschen unterwegs und dann wieder auseinandergegangen. Aber ich denke, es wäre schön, wenn die Leute untereinander auch eine Beziehung gewinnen und nicht nur gleichgeschaltet in eine Richtung schauen. Das ist natürlich vielleicht auch mehr nach dem Gottesdienst möglich. Ja, so ein Gottesdiensthaus hat ja verschiedene Dinge. Hier vorne hängt auch ein Erinnerungsstück. Jetzt könnte man Leute fragen, woher es stammt. Ja, hatte Herr von Debschitz uns geschenkt, als er ging 1986. Und ist inzwischen ja ganz berühmt geworden. Die halbe Stadt redet davon. Alpha und Omega steht da drauf. Omega natürlich nicht wegen diesem kleinen Antependium hier, sondern wegen dem Omega-Tunnel. Alpha und Omega sind ja die ersten und letzten Buchstaben des griechischen A und O. Manche Leute beziehen das auch auf andere Dinge. Auto fängt auch mit A an, hört mit O auf. Aber es gibt nichts außer Jesus, der wirklich am Ende noch wichtig ist. Jeder von uns wird ihm einmal begegnen, entweder als Freund oder als Richter. Und es wäre schön, wenn er ihm heute schon begegnet als Freund und das dann so bleibt. Also ein Christ braucht einen Christusbezug. Dann haben wir hier vorne etwas, das könnte man auch nochmal fragen, ob jemand weiß, wo das her stammt, dieses... Nein? Von der Stadt stammt das, richtig, ja. Auch zu einem Jubiläum, ich meine zum 25-jährigen Jubiläum der Kirche, haben wir uns das gewünscht von der Stadt, die bereit war, ein Geschenk zu machen. Und 40, vielen Dank. Gut. Und da geht es darum, dass Fische vor einem Netz sind. Eigentlich dieses Bild, dass der Petrus und seine Freunde zu Menschenfischern gemacht würden. Es ging also darum, als Gemeinde auch Menschen zu gewinnen. Jetzt nicht sie einzubinden, dass sie nicht mehr raus können, sondern sie zu gewinnen, dass sie mit Gott unterwegs sind. Also Christsein bedeutet Christusbezug, aber auch ein Gemeindebezug, der versucht, andere zu gewinnen. Ja, dann liegt da vorne eine Bibel auf dem Altar, die ist jetzt ausnahmsweise von niemand gestiftet, so irgendwann gekauft worden. Christsein bedeutet Bibelbezug. Und das fand ich großartig, dass auch in diesem Jahr in unserem Heimatboten so eine ökumenische Aktion war, jede Woche ein Bibelvers von einer relativ bekannten Person, die sagte, das ist ein Vers, der mir etwas bedeutet, der mir wichtig ist. Christen brauchen das Wort Gottes für ihre Orientierung und Stärkung. Sein Wort ist die Wahrheit und jemand, der Jesus kennenlernt, fängt auch an, dieses Wort zu verstehen. Sonst behaupten ja manche Leute, die Bibel sei ein Buch mit 7 Siegeln. Das stimmt natürlich nicht. Man muss nur ein paar Fachausdrücke lernen. Aber falls ich Schach spielen lernen würde, müsste ich ja auch ein paar Fachausdrücke lernen, um da zu Hause zu sein. Und würde das gerne auf mich nehmen, um da hineinzukommen. Also ein Christusbezug, ein Gemeindebezug, der auch versucht, andere zu gewinnen. Ein Bibelbezug sind wichtig für Christen. 50, jede Zahl in der Bibel hat eine Bedeutung. Die Zahl 50 ist die Zahl der Vereinigung. Ja, wer das Alte Testament kennt, da gab es alle 7 Jahre ein Sabbatjahr. Da wurden Sklaven freigelassen, hebräische Sklaven. Alle 7 mal 7 Jahre, also nach dem 49. Jahr, das 50. war ein sogenanntes Erlassjahr. Da kam jeder wieder zu seinem Besitz. Also angenommen, einer hat seinen Acker verkauft, bekam er ihn nach 50 Jahren wieder zurück. Oder sein Haus, das er verkauft hatte, allerdings nicht in ummauerten Städten, sondern auf dem Lande. Also 50 die Zahl der Vereinigungen. Und Sie und ich feiern alle ein Fest, das eigentlich nur den Namen 50 trägt. Das ist das Pfingstfest. Pfingsten, Pentecoste heißt auf Deutsch nur 50. 50 Tage nach Ostern vereinigt sich der erhöhte Herr Jesus Christus mit seiner Gemeinde durch den Heiligen Geist. Ja, und ich denke, diese Vereinigung brauchen wir. Nicht nur, dass wir sagen können, wir sind dankbar, dass wir 50 Jahre schon dieses Haus haben, sondern dass wir auch diese Einheit brauchen, diese Vereinigung mit Jesus durch seinen Heiligen Geist. Ja, die Bibel sagt, dass die Gemeinde ein Tempel für Gott ist, mit vielen lebendigen Bausteinen. Und interessant ist ja, ein Tempel ist ja nicht nur da, damit man ihn besichtigt und sagt, da steht einer, sondern da geschieht hier ein Dienst durch Priester. Die Bibel sagt, dass jeder Christ ein Priester ist. Steht so im 1. Petrusbrief in der Offenbarung 1, Vers 6. Folgende. Und die Frage wäre, was für ein Priesterdienst geschieht in einer Gemeinde? Priester sind dazu da, einmal das Wort Gottes weiterzugeben, zu beten und Opfer zu bringen. Gut, Wort Gottes weitergeben, da gibt es 3 Arten, wie wir das können. Das eine ist eine Wortverkündigung, eine Tatverkündigung, eine Wesensverkündigung. Ich kann das Wort weiter sagen oder auch in Geschenkform, CD oder als Buch weitergeben. Ich kann Taten tun, wo man spürt, da steckt mehr dahinter. Das können finanzielle Taten sein, aber auch Hilfsbereitschaft, soziale Taten in dieser oder jener Weise. Und eine Wesensverkündigung, dass Menschen spüren, in diesem Menschen ist irgendwo etwas da, was auch eine gewisse Ausstrahlung gewinnt. Ich denke an jemanden, der zum Beispiel durch Jesus treu wurde in seiner Ehe. Stellen Sie sich einen Ehepartner vor, der plötzlich feststellt, mein Partner bedrückt mich nicht mehr. Der liebt mich sogar. Was das für eine Wesensverkündigung ist. Oder ich denke an einen Alkoholiker, den ich kenne, der eben jetzt für Gott auch kostenlos teilweise Dinge einmal tut als Architekt. Er ist durch seine 15-jährige Tochter auf Jesus aufmerksam geworden, weil sie sich irgendwie verändert hatte. Und er fragte, was steckt dahinter? Ja, ganz interessant. Man kann also Gott verkündigen durch Worte, durch Taten und durch sein Wesen. Ja, beten, gut, beten ist relativ klar und einfach. Aber die Frage natürlich auch, ob Gott Gebete erhört. Und wenn ich Ihnen meine EC-Karte geben würde, irgendjemand zum Gebrauch, würde Ihnen das gar nichts nützen. Sie brauchten normalerweise noch eine PIN-Nummer, wenn Sie an einen Geldautomat gehen würden. Sonst kriegen Sie nichts. Und im Gebet, sagen viele Leute, beten kann jeder, dann natürlich kann er das. Aber dieser PIN-Code Gottes ist der Name Jesus. Wenn ich Jesus kenne, habe ich einen ganz anderen Zugang zu den Reichtümern Gottes, als wenn ich einfach sozusagen nur meine Gebetskarte da reinstecke und sage, lieber Gott, jetzt mach mal was. Ich sage das ganz bewusst und habe es auch ebenso bewusst erfahren. Ich war erstaunt, als ich Jesus kennenlernte, dass Gott Gebete erhört, obwohl ich bis dahin mein ganzes Leben lang schon gebetet hatte. Aber ich merkte, es gibt einen Unterschied, wenn Jesus da ist. Ja, und dann sollen die Priester Opfer bringen, wäre natürlich die Frage, was können die opfern? Die Bibel hat eine furchtbar einfache Aufforderung. Sie sagt, das erste Opfer, was jemand bringen sollte, ist sich selbst. Steht in Römer 12, Vers 1, dass wir unsere eigenen Leiber Gott zur Verfügung stellen, uns selbst als heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Es wäre also die Frage, ob Sie dieses Opfer schon einmal gebracht haben. Ob Sie gesagt haben, Herr Jesus, ich bin gespannt, was du aus meinem Leben machst, es gehört dir. Ja, also einmal sich selbst opfern, dann kann man natürlich Dank opfern, das wäre an so einem Tag sehr wichtig, einfach Gott zu danken für all das Gute, was er getan hat. Es gibt ein Lobopfer in der Bibel, Gott zu loben, das fällt schon etwas schwerer, fehlen einem oft die Worte. Oder kann man ja auch Loblieder als Gebet verwenden oder ein Lobpsalm, lobe den Herrn. Meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann gibt es noch Wohltätigkeit als Opfer. aber auch ein soziales Handeln, das Auswirkung des Glaubens ist. Die Gemeinschaft kann ein Opfer sein, das fand ich interessant, im Hebräerbrief steht das, der Wohltätigkeit und der Gemeinschaft vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Fand ich interessant, dass das Wort Gemeinschaft damit einbezogen war. Kann man drüber nachdenken? Ja, und dann ein Opfer, was uns sehr schwer fällt. In dem Psalm 51 heißt es mal, ein Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochenes Herz. Ja, wo jemand irgendwo nicht weiter weiß und dann sich an Gott wendet und sagt, ich komme jetzt so, ich bin zu dir, ich bin gespannt, was du daraus machst, wie du heilst, wie du weiterführst und möchte mit dir weitergehen. Ja, wenn wir eine Gemeinde sind, ist klar, Christen freuen sich über Jesus, aber sie entdecken auch, dass sie zwar Jesus in ihrem Leben haben, aber auch ihre alte menschliche Natur bis zu ihrem Tod in ihnen drin bleibt. Das heißt, Jesus in mir macht keine Fehler, aber ich selber kann bis zu meinem Tod jede Menge Fehler machen. Ich selbst ohne Jesus. Ja, und ich denke, das entdeckt manche an sich selbst, oder nicht manche, eigentlich jeder Christ. Man kann es auch aneinander entdecken, auch an einer Gemeinde. Und insofern brauchen wir sicher auch hier alle Vergebung. Vergebung ist aber nicht nur da, damit Dinge so weitergehen, sondern in der Bibel gibt es das Wort Buße. Buße heißt umdenken lernen. Umdenken lernen. Und ich vergleiche sie immer gern mit Öl. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal Öl eingesetzt haben für irgendetwas. Ich brauche das manchmal für irgendwie ein Hoftor, damit es wieder besser läuft oder vielleicht für irgendeinen Gegenstand, damit er nicht mehr so quietscht wie vorher. Buße ist wie Öl in verrostete Türangeln. Es dreht sich hinterher wieder besser. Ein bekannter Pastor, der schon tot ist, viele kennen ihn trotzdem, Wilhelm Busch, das Buch Jesus, unser Schicksal, stammt von ihm, sagte mal, wenn ich warten würde, bis ich unanstößig bin, dann hätte ich bis heute noch nichts für Gott getan. Ja, also wenn ich warten würde, bis ich in den Augen aller Leute und meiner eigenen unanstößig bin, hätte ich bis heute noch nichts für Gott getan. Das war jetzt nicht wörtlich, aber fast wörtlich. Ein Mann wie Kemner, ein berühmter Pastor, sagte, aus Bruchsteinen baut Gott sein Reich. Und ich traf mal einen amerikanischen Christen, der hatte da so einen Button anstecken, standen lauter Buchstaben drauf, P, B, P, W, M, immer ein Punkt dazwischen oder noch viel mehr. Und fragte ich, was bedeutet das denn? Sagte er, das ist eine Abkürzung, das heißt, please be patient with me, God hasn't just finished his work with me. Bitte sei geduldig mit mir, Gott hat seine Arbeit mit mir noch nicht beendet. Und gut, er benutzt es als Gesprächseinstieg, weil die Leute wissen wollten, was steht da drauf. Aber er hat natürlich völlig recht. Ja, wenn wir so ein Fest feiern, sind wir dankbar. Wir wissen, dass Gott Aufbauarbeit tut, sind der Zuversicht, dass er weiterarbeitet. In der Bibel steht mal, Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, so mühen sich umsonst, die daran arbeiten. Philipper 1, Vers 6 heißt es aber auch, ich bin der Zuversicht, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Ja, bis zu dem Tag Christi Jesu. Und diese Zuversicht wollen wir pflegen. Herr Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, was ihn bewegt. Du weißt, ob sein Leben schon ein persönliches Haus, eine Wohnung ist für dich. Danke, dass du bereit bist, in Menschen zu wohnen, auch wenn das für dich ja durchaus auch ein Risiko ist, weil der Name nicht nur geehrt, sondern eben ja auch manchmal entehrt wird. Danke, dass du trotzdem der Herr bist und bleibst, dass du das, was du begonnen hast, vollendest. Amen.